Riding. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thank You for Riding Podcast, powered by Deuter. Heute habe ich mich mal aufgemacht zu einem von Deutschlands schnellsten. Warum er Zeit hat, ist, weil die Rennsaison vorbei ist. Um wen es sich dreht, soll euch am besten selber sagen. Servus!
Servus Leute, Taxi hier aus dem Siegerland. Grüße ich ganz herzlich. Endlich wieder in der Heimat nach einer langen, auseinandergezerrten Saison 23. Und ja, ich bin seit einigen Jahren etablierter Pilot der deutschen Enduro-Szene und versuche die Fahnen da besonders in der World-Serie hochzuhalten für Deutschland und da auch irgendwo die anderen deutschen Jungs mitzuziehen. Bin nebenbei noch dreifacher Familienpapa und ja, treibe mich mit so ein paar Projekten um, die man sonst noch so macht, wie aktuell versuchen wir noch ein Haus zu bauen nebenbei.
Wunderbar, dann können wir eigentlich den Podcast hier schon beenden, weil damit sind eigentlich alle Sachen beantwortet. Nein, lass uns von vorne anfangen. Oder warte, bevor wir ganz von vorne anfangen, nervt sowas, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, so dieses, was man immer versucht, Synonyme für Menschen zu finden, Deutschlands Schnellster, der Racer Deutschlands, oder sagt man, na, ist ja auch eigentlich eine Auszeichnung?
Ja, es ist schon so und so. Ich glaube, es kann nervig werden, aber am Ende vom Tag liegt es, glaube ich, bei einem selbst, wie man mit den Sachen umgeht, wie man es an sich heranlässt, wie viel Gewicht man Worten gibt. Und da habe ich, glaube ich, gelernt, ganz gut damit zu leben, dass es halt irgendwo ein Titel ist, der mir ja zugefallen ist oder den ich mir ein Stück weit sicherlich erfahren habe, mit ein paar Deutschlands Meistertiteln und so weiter und so fort. Und das ist in Ordnung und ich glaube, wichtiger ist, was es mit einem macht, dass man nicht anfängt, darin seine Identität jetzt zu schöpfen. Ich bin Deutschlands schnellster Fahrer, weil dann wird es plötzlich eine Identitätskrise, wenn man es nicht mehr ist. Aber ich glaube, man kann das genießen, wenn man das gerade ist, wenn man das gerade mitnehmen kann, diesen Titel, sage ich mal. Aber am Ende vom Tag bin ich Christian Textor.
Ja, das ist schön und das ist aber auch wichtig. Aber dann fangen wir bei Christian Textor ganz früh an. Wie ist es denn losgegangen mit Mountainbiken?
Ja, ganz früh. Da muss ich die Schuld meinem älteren Bruder in die Schuhe schieben. Der ist in etwa 8 Jahre älter als ich und fährt mittlerweile nicht mehr so aktiv Rad wie ich. Seine Söhne überholen ihn jetzt so langsam, aber sicher. Aber da ging es eigentlich damals los, dass der schon ein bisschen unkonventioneller Fahrräder genutzt hat in seiner Jugend oder seiner ja, Teenie-Zeit. Und ich als kleiner Bruder, als kleiner Stöpsel nebendran natürlich nur große Augen gemacht habe und dachte, ja, das ist jetzt Benchmark für mich, hier muss ich mitmachen. Und das war eben so, ja, zur Zeit, wo auch noch viel Trail gefahren wurde auf dem Mountainbike. Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, so Leute wie Hans, Ray und Co., das waren da vielleicht so ein bisschen die Role Models. Also es wurde bei uns zu Hause im Garten auf jeden Fall viel auf Paletten und Steinen rumgehüpft mit dem Fahrrad. Und ja, da wollte ich natürlich mitziehen. Und ich glaube, einfach durch den Fakt, dass ich physisch natürlich benachteiligt war, weil ich 8 Jahre jünger war, musste ich schon immer irgendwie Wege finden, um die Dinge trotzdem ansatzweise hinzubekommen. Und das hat mir, glaube ich, von Anfang an irgendwo ein ganz gutes Skillset verschafft und ja, vielleicht auch einen guten Riecher vielleicht für andere Lösungen oder wie man kraftsparend arbeiten kann oder wie auch immer. Und ja, so hat sich's irgendwo entwickelt.
Okay, also zunächst im Garten auf Europaletten rumgehüpft. Wahnsinnig witzig, dass das so gefühlt eine ganze Generation irgendwie gemacht hat. Und heutzutage ist es, da habe ich bei Tom Oehler, als ich das gesagt habe, schon fast eine kassiert, als ich gesagt habe, heutzutage hört und sieht man von Trial irgendwie fast gar nichts mehr. Ist wahrscheinlich, wenn du Trial fährst, nochmal eine andere Wahrnehmung, aber so für den Otto-Normal-Mountainbiker ist das irgendwie verschwunden.
Ja, ich glaube, populär ist es sicher in einer anderen Form. Stichwort Danny McAskill ist da sicherlich das Paradebeispiel oder auch Fabio Wiedmer und Co., die ja sehr viel von ihrem
Fahren die Weiterentwicklung.
Genau, aufbauen und das halt eben ja auf die Straße bringen und gerade jetzt bei YouTube und für Videoparts halt ja zu Geschichten machen auch ein Stück weit und das nochmal anders verpacken und verkaufen, aber am Ende vom Tag sind es halt Trial-Skills, die die Jungs haben und die auch deren Riding so spektakulär machen. Und es ist nach wie vor eine Sache, die mich auch fasziniert, wo ich gerne zuschaue. Leider ein Sport, der jetzt in seiner Disziplin vielleicht nicht so populär ist, wie man wie manch einer sich das wünschen würde. Aber auch da steckt wieder Gutes drin. Und ja, da ging es irgendwo los mit Trial.
Und dann musstest du aber auch irgendwann mal ja fahren. Das heißt, dann hast du irgendwann den heimischen Garten verlassen.
Korrekt. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich irgendwie 5 Jahre lang auf Paletten rumgehopft wäre zu Hause, sondern da wurde parallel auch schon immer irgendwo im Wald einen Steilhang runtergefahren oder was es halt so für sonstige Prüfungen und Mutproben gab in der Heimat. Und wir haben auch so eine alte Kiesgrube bei uns vom Bergbau. Die war schon immer ein beliebtes Ausflugsziel für einen Samstag oder Sonntag dann mit der ganzen Gang oder Familie schon früher, wo wir nach wie vor noch fahren. Und da hat man sich dann irgendwo Sprungkanten gebaut und versucht, noch weiter und noch weiter in irgendeinen Hang reinzuhüpfen. Und das war irgendwo dann Fahrradfahren für mich zu Hause. Wir haben direkt am Wald gewohnt, also wirklich letzte Haus der Straße. Und da gab es dann eben ein paar Hänge und ein paar Kanten, wo man abziehen konnte. Und dann ging es wirklich über Jahre meines Lebens gefühlt darum, den nächsten Rekord zu brechen und weiter in diesen Hang reinzuspringen. Und irgendwo den nächsten 10 Zentimeter höheren Absprung sich zu trauen oder den 50 Zentimeter hohen Monster-Drop in den langen Steilhang rein endlich zu machen. Und ja, so, das war irgendwo das Umfeld. Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, wir sind wirklich jeden Tag die gleichen Sachen gefahren bei uns im Wendehammer. Also das war so das Ende der Straße und da hieß es immer, ja, heute Nachmittag Wendehammer, jo, alles klar. Und dann wurden die selbst gezimmerten Holzschanzen rausgeholt und dann haben wir wirklich so eigentlich, wenn ich jetzt dran denke, ein todesmutiges Gap, zwei Holzrampen quasi gegeneinander gestellt und haben die wie ein Doppel, also wie ein Double eigentlich immer weiter auseinandergezogen. Und wenn man es geschafft hatte, wurde die nochmal 10 Zentimeter auseinandergezogen. Und die Dinger standen wirklich irgendwann richtig weit auseinander, eigentlich super sketchy. Und das haben wir über Wochen durchgezogen. Also wirklich immer wieder dasselbe.
Ging auch immer gut?
Ging auch meistens gut, ja. Es hat den einen oder anderen schon zerrissen. Ich glaube, ich bin immer recht glimpflich davongekommen. Aber in der Essenz ist das eigentlich das, was Progress bringt. Wiederholung. Immer wieder dasselbe machen. Immer wieder. Und spüren, was man richtig und was man falsch macht. Und wenn daraus halt ein Automatismus wird und man genau weiß, was man als nächstes macht, ohne drüber nachzudenken, ich glaube, dann fängt man an, gut zu werden.
Das schreit ja eigentlich, als wärst du der klassische Freerider oder wie man damals noch so gesagt hat. Und dann kam ja irgendwann, wo man gesagt hat, hey, warte, aus Airtime mache ich Geschwindigkeit.
Ja, ist korrekt. Ich bin zu meinem 19. Lebensjahr kein Rennen gefahren. Kein Competition in irgendeiner Art und Weise.
Du warst ja auch am Wendehammer.
Genau, ich war am Wendehammer. Also da ging dann noch eine ganze Ära an Dirtjumpen los, die dazwischen liegt. Also das war dann irgendwo so, dass wahrscheinlich wie die meisten Kids man inspiriert von Magazinen und Videos. Zu Weihnachten gab es dann immer die neueste New World Disorder DVD bestellt und ganz heiß an Weihnachten ab in DVD-Player rein, das Ding abends. Das kennt man ja heute gar nicht mehr so, dass man sich 2 Monate lang auf ein Video gefreut hat, so ungefähr.
Oder ja, ein Jahr.
Ja, im Endeffekt, ja. Und das andere Video in der Zwischenzeit 100 Mal geguckt hatte. Aber da war irgendwo dann die Inspiration halt, okay, krass, das ist also möglich auf dem Fahrrad. Okay, die Typen nehmen die Hände weg in der Luft, die fangen an, sich zu überschlagen in der Luft, die machen No-Food-Can-Cans, die machen dies, die machen jenes. Und im Endeffekt hat man einfach versucht, das nachzumachen, was da abgeht. Also ich weiß noch, wir haben hinten bei uns im Wald so eine Mini-Red Bull Rampage damals gebaut. Da haben wir auch Tarnnetze genommen. Es gab mal bei der Rampage, die hatten mal ein Event in Australien, glaube ich, vor Urzeiten, wo es noch das Kona Clump Team gab. Und die hatten überall Tarnnetze um die Drops gehangen. Und das sah halt super cool aus für uns. Und ich weiß, wir haben original Replikas von diesen Drops gebaut. Also wir haben so kleine No-Shot-Drops gebaut, vielleicht 1 Meter hoch. Und haben dann auch eben so Tarnnetze drumherum gehangen und unsere eigenen Red Bull-Logos draufgemalt und so. Also ja, man hat im Endeffekt versucht, das nachzumachen, was halt die Besten der Besten machen. Und da ist dann schon ja ein Stück weit eine Freeride-Zeit, wenn man so will, raus geworden. Und dann recht intensiv Dirtjumpen gewesen, mitunter aus dem Grund, dass einfach die Kohle für ein vernünftiges Fully überhaupt nicht da war. Und ein Hardtail zeitweise ohne Bremse halt günstiger war und auch funktioniert hat auf Dirtjumps. Und Dirtjumpen ist nach wie vor für mich eine der spaßigsten Formen, ein Fahrrad zu bewegen und wo ich auch super viel gelernt habe. Und dann ging es mit 19 Jahren, glaube ich, durch einen Kumpel aus dem Nachbarort, der damals schon Rennen gefahren ist. Und wir haben aber immer auf den Dirtjump-Spots halt zusammen abgehangen, weil man halt local war. Und dann ging es halt so drum, ja, musste ja auch mal einen Fully holen. Und dann kam eben der erste Ausbildungsgehalt. Und dann, ja, zack, ab zum Radladen hier und einen Fully geholt. Und dann ging es halt drum, ja, in Winterberg ist hier Rookies Cup. Ja, alles klar. Und dann bin ich da meinen ersten Rookies Cup gefahren und dann war es eigentlich passiert. Da war es um mich geschehen und ich habe gemerkt, krass, Racing macht mir richtig Spaß.
Weil du auch schnell warst oder weil du einfach das ganze Atmosphäre super fandest, oder?
Ja, also es hat tatsächlich auf Anhieb sehr gut funktioniert. Ich meine mich zu erinnern, dass ich Zweiter war und ich war tierisch sauer, weil der Erste gefühlt ausgestattet war wie ein World Cup Racer. Der hatte schon Clickies, der hatte das neueste Downhill-Demo damals mit der Top-Ausstattung und ich dachte so, oh Mann, ey, wenn ich die Sachen gehabt hätte, dann hätte ich es sicher auch geschafft, so ungefähr. Und ich bin irgendwie mit so einem Slopestyle-Fully mit Jeans und Flanellhemd mitgefahren und wahrscheinlich vier Bar in meinen Reifen und habe mich noch gewundert, warum es nicht geklappt hat, so ungefähr. Aber da war es eigentlich schon um mich geschehen und wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich verrückt, direkt dieser, noch nicht mal mit dem zweiten Platz so vollends zufrieden, so ungefähr, also direkt so, oh, das hätte ich auch packen können, so ungefähr. Und war schon spannend. Und dann das Jahr drauf habe ich mich gleich für die komplette Freeman-Klasse im IXS Downhill Cup angemeldet. Bin sogar ein paar European Cups gefahren. Und ich glaube, den kompletten German Cup mehr oder weniger.
Aber eben Downhill.
Genau.
Hattest du dann auch nachgelegt mit dem Fahrrad? Oder immer noch?
Ja, da habe ich konsequent, nachgelegt, habe dann investiert in eine Doppelbrücke beziehungsweise ein passendes Fahrrad dazu. Auch wieder vom lokalen Radladen hier um die Ecke. Die haben schon immer so ein bisschen mich Park-Red-mäßig Shop-Red, sagt man ja, unterstützt und nice Price-mäßig mir Räder gegeben. Also Shoutout an Evi vom Ebener Zweiradsport hier um die Ecke. Und genau, da bin ich im Endeffekt dann aus eigener Tasche einfach geraced. Man hatte auch noch nicht so den Anspruch, man müsste jetzt Sponsoren haben oder so. Ich wollte einfach Rennen fahren und war stoked, dass ich ein super geiles Fahrrad dafür hatte. Hab von meinem Kollegen hier, der aus dem Nachbarort war, der hatte damals schon so ein Co-Sponsoring von Nikolai und die haben immer Reifen halt bekommen. Und da konnte ich immer seine angefahrenen oder abgefahrenen Reifen abgreifen. Das war also schon super. Da hatte ich eigentlich schon fast ein Factory-Setup für mein erstes Downhill-Jahr. Und habe mich dann leider in dem Jahr ziemlich krass verletzt, was aber wiederum an meiner Freeride-Vergangenheit lag, weil Sebastian Schiek, Fotograf aus Berlin, der auch immer noch für Specialized und Co., glaube ich, Fotos macht bei der Enduro World Serie und im Downhill Weltcup. Der hatte damals 2010, sprechen wir, glaube ich, jetzt in Skandinavien, in Åre, bei der Scandinavian Photo Challenge, das sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, eine Einladung, wo im Endeffekt ein paar der weltbesten Fotografen mit vier Fahrern ihrer Wahl aufkreuzen. Und dann eben eine Slideshow über ein paar Tage produzieren an einem und demselben Berg und ja, die Beste gewinnt oder es gibt eben dann verschiedene Auszeichnungen. Und da bin ich eigentlich so mehr oder weniger aus Zufall, wenn man dran glaubt, reingerutscht, weil ein anderer deutscher Fahrer ausgefallen ist. Ich glaube, es war damals der Amir Kabani, den ich auch kannte durch das Freeride und Slopestyle Deutschlandfahren hier aus der Ecke. Und ich weiß nicht, ob Amir selbst oder jemand anders dann die Empfehlung ausgesprochen hatte und sagte, ja, hier, nimm doch den Taxi mit, den kennt noch keiner.
Den kennt keiner, der kann aber was.
Der kann irgendwie ganz gut mit einem großen Fahrrad einen Berg runterfahren, aber der kann auch ein paar Tricks, also eigentlich ganz gut, um Fotos zu machen. Und da bin ich dann wirklich so da reingerutscht und bin da hochgeflogen mit damals Andy Brevi, Andy Wittmann und Carlo Diekmann. Und das war für mich total crazy, weil das waren, wenn man so will, ja, Teile meiner Helden.
Die hingen noch im Zimmer wahrscheinlich auf Poster.
Ja, so ungefähr, genau, weil das waren halt damals die deutschsprachigen Dirtjumper zu der Zeit, wo ich groß geworden bin im Dirtjump. Und ja, dann in Ore selbst waren plötzlich Leute wie Martin Söderström und Co. mit dabei. Und man dachte so, Alter, krass, was mache ich hier überhaupt? Und völlig fehlplatziert. Und wir hatten eine richtig gute Woche und nach dem eigentlichen Competition sind wir noch ein bisschen Rad gefahren und es ist einfach eine blöde Situation gewesen. Mir ist der Reifen damals irgendwie in der Kurve weggeknickt und ich bin unglücklich ejected worden über die Kurve runter in den Wald, habe mir da dann meine Hüfte und meinen Oberschenkel gebrochen und noch ein Handgelenk, das war aber dann in dem Fall Nebensache. War also ein recht aufreibendes Ende zu dem Trip, aber das hat mir, trotzdem hat der Trip mir super viele Türen geöffnet, weil wirklich viele Leute dann ja ein Stück weit aufmerksam geworden sind, weil man natürlich irgendwo plötzlich auf einer Bühne stand. Und eigentlich dadurch wiederum ist der Boris von der Mountainbike Rider damals, also Mad Dog Boris, ein Stück weit auf mich aufmerksam geworden, weil er wiederum mit Sebe zu tun hatte. Und Sebe halt dann so sagte, ja, hier den müsste mal irgendwie featuren oder müsste mal was starten, der kommt ja auch bei euch aus der Ecke. Und das war dann im Endeffekt ein Jahr drauf oder ja, ein Jahr später, dass die Rider ein kleines Team zusammengeschustert hat, um so ein ja, Mini-Downhill-Team im Endeffekt zu machen. Und da bin ich dann wiederum reingekommen mit damals meinem Kumpel Tommy Hermann aus dem Osten. Mhm. Und da hat dann eigentlich so das ganze Racing seinen Lauf genommen. Also das war so aller Racing-Anfang. Nach wie vor full downhill. Aber da wurde es dann plötzlich so ein Stück weit ernst, wo ich so dachte, ja krass, okay, jetzt bin ich hier schon und bin bei einem World Cup eingeschrieben. Also im Endeffekt 2 Jahre nach meinem ersten oder 3 Jahre nach meinem ersten Rennen überhaupt stand ich schon bei meinem ersten Weltcup am Start und habe dann mal richtig die Schulbank drücken dürfen.
Okay.
Wie es wirklich läuft.
Die Hüfte funktionierte dann wieder in Anführungszeichen problemlos oder begleitet sie dich eigentlich noch bis heute?
Ja, die kommt heute zurück. Ich merke, dass ich auch nicht jünger werde. Ist tatsächlich eine Sache, die mir nicht ganz so bewusst war, direkt nach dem Sturz. Damals war es eigentlich so, okay, alles verheilt, super. Bene, du kannst wieder auf dem Fahrrad sitzen, fährt wieder, tut beim Fahren nicht weh, alles super. Und da hat sich keiner wirklich Gedanken darüber gemacht, dass man jetzt da therapeutisch eigentlich mal dran müsste, gerade bei so einer einseitigen Belastung wie 24/7 Fahrradfahren. Und damals hat der Körper das mehr oder weniger einfach so kompensiert bekommen. Jetzt seit 3-4 Jahren ungefähr merke ich sehr, sehr krass, wie viel Schaden da eigentlich noch ist, im Sinne von Verkürzung, Schonhaltung, auch das Trauma, was im Nervensystem abgespeichert ist von diesem Sturz, wo der Körper bei gewissen Triggersituationen, also wenn ich einen blöden Hit reinbekomme jetzt in mein Bein, merke ich, dass der Körper da wieder reinspringt. Also das ist super komplex eigentlich, das ganze Thema. Und da merke ich gerade jetzt, ja, die letzten beiden Jahre waren da schon sehr herausfordernd, dass ich da einfach sehr intensiv wieder ran muss und daran arbeiten muss, ja.
Jetzt springen wir zwar wild hin und her, aber machst du auch? Also machst du dann jetzt wirklich auch so das viel belächelte mehr Mobilität oder sonstiges? Weil ich habe auch, du bist jetzt glaube ich auch mit Fit for Racing zusammen am Trainieren. Die sind ja auch eher sehr auf Mobilität, auf nicht nur Eisenfressen, sondern auf das Gesamtmovement aus.
Ja. Ja, es ging eigentlich bei mir los. Wie du sagst, wir springen jetzt sehr viel hin und her, aber als ich angefangen habe, Enduro World Series zu racen, 2018 bin ich dann im Endeffekt meine ersten EWS-Rennen gefahren Und da war bei mir noch keine Rede von Trainer oder irgendwas. Ich habe damals schon ja alle 2 Wochen mal irgendwie Metall angeguckt in der Muckibude und bin halt viel Fahrrad gefahren, einfach, weil ich so gesehen habe, okay, andere Fahrer trainieren auch im Gym. Scheint dann wohl Sinn zu machen. Aber da war noch keine Struktur und gar nichts dahinter und alles in Eigenregie. Und dann kam eben irgendwann auch das Thema Familie und alles dazu. Und als ich 2018 dann die ersten Rennen gefahren habe, da habe ich mir eigentlich so ein Stück weit gesagt oder vorgenommen, okay, wenn ich es schaffe, auf dem Level, wo ich jetzt bin, Top 50 zu fahren, ohne all diesen Trainer und Trainingsstruktur und so weiter drumherum, dann will ich darin investieren und mir einen Trainer suchen, weil dann glaube ich, dann geht auch mehr. Im Endeffekt bin ich in der Saison sogar schon Top 20 gefahren, was damals noch ein anderes Ding war, als heute Top 20 zu fahren. Also nicht, dass es damals einfach gewesen wäre, aber deutlich einfacher als heute.
Ja.
Aber das war im Endeffekt die super Bestätigung, so alles klar, ja, da geht wirklich was. Und ich hatte halt Bock zu sehen, was geht. Wollte aber erstmal so ein Stück weit in Vorleistung gehen und sagen, okay, ich will erstmal mir selber die Füße nass machen und dann schauen wir mal weiter. Und dann habe ich eigentlich mit Markus Klausmann gesprochen in der Saison, weil der ja auch so als Trainer sich da mehr und mehr schon ja eigentlich stark gemacht hatte. Und ich verstehe mich sehr gut mit ihm, habe ihn halt in meiner Down-in-Rennzeit dann auch kennengelernt. Und dann kam es aber relativ spontan so, dass der Maximilian Gast aus der Erlanger Ecke, der zuletzt eigentlich noch einer meiner Konkurrenten gewesen war im Enduro-Sport, dass der durch gesundheitliche Gründe selber nicht mehr aktiv racen konnte und dann plötzlich so als Trainer aufgetaucht ist bei der deutschen Downhill-Meisterschaft für die Raffaela Richter. Und ich so, hä, was geht bei dir? Ich habe dich bei der Enduro-DM vermisst und alles. Und dann hat er mir eben alles erzählt, dass er gerade aktuell nicht mehr richtig racen kann. Und dann dachte ich irgendwie, also hatte ich so einfach das Gefühl in dem Moment, ja krass, das könnte passen. Und dann haben wir uns drüber unterhalten. Und ich habe auch mit Markus dann im Nachgang drüber gesprochen. Und er hat gesagt, hey, easy, du musst machen, was für dich passt. Und alles cool. Und dann habe ich mit Max angefangen zu arbeiten als Trainer. Eigentlich in der Zeit, wo er eben seine Firma aufgebaut hat, wenn man so will, war ich einer der Ersten, der da mitgegangen ist und bin bis heute noch dabei. Also der macht nach wie vor mein Training, meine Trainingsstruktur und das Gym-Training macht eben jetzt Fit for Racing über den Mob, übers Team. Aber Max ist im Endeffekt der, der wirklich dahinter steht, hinter der Struktur steht. Und als wir angefangen haben zu arbeiten, da habe ich gemerkt, okay, mit dem Workload im Gym auch ist mir erst diese Disbalance im Körper richtig bewusst geworden und ich habe gemerkt, krass, hier tun sich gerade Baustellen auf und da haben wir dann eben peu à peu angefangen, immer mehr dran zu arbeiten und intensivieren das eigentlich jedes Jahr, weil ich sag mal, die Kraftkomponente und die Ausdauerkomponente mittlerweile so eine gute Basis hat, dass man sich auch mehr darauf konzentrieren kann, okay, wir müssen einfach zusehen, dass ich schmerzfrei fahren kann, dass ich da die Mobilität habe und so weiter und so fort, weil das am Ende vom Tag das ist, was mich am meisten zurückhalten kann.
Ja, und was dich halt auch noch länger auf dem Rad hält.
Genau, einfach. Ja.
Okay, so, jetzt unser kleiner Trainingsausflug. Wir switchen wieder zurück. Mountainbike Rider, Downhill Team. Dann ging da noch ein bisschen Downhill-Zeit ins Land und dann?
Ja, da ging noch ein bisschen Downhill-Zeit ins Land und dann kam der überraschende Anruf von Boris, ob ich die Marke Bulls kennen würde. Wo ich so dachte, hä, Bulls?
Geil, Chicago!
Ja, genau. Das sind das die von Herr Michael Jordan, oder? Ja, und das war dann tatsächlich ernst. Und ich meine, da werden sich die meisten einig sein, dass die Reputation von Bulls-Fahrrädern zu der Zeit jetzt nicht die beste war und gerade nicht auf den Gravity-Sport hin bezogen. Im Marathonsport hat da sicher Karl Blatt und das Team, was da drumherum gewachsen ist, ganze Arbeit geleistet damals und das Ganze schon auf ein anderes Level gehoben mit Cape Epic-Siegen und so weiter und so fort. Aber im Gravity-Sport, sage ich mal, hat man das belächelt und ich dachte erst, dass Boris mich eigentlich verarschen will. als er sagt, so, ja, ihr könnt nächstes Jahr Bulls fahren. Ich sagte, hä? Das ist halt ernst so. Die haben weder ein Fahrrad noch sehe ich irgendwas anderes, was in die Richtung geht. Aber ja, da war ein Commitment da und eben in Zusammenarbeit mit der Mountainbike Rider sollte da ein Team entstehen. Und so bin ich eigentlich dann da reingerutscht, wenn man so will. Und bin eben in der Saison drauf auf einem Prototypen von Bulls, eins der ersten High-Pivot-Bikes. Fun Fact, waren irgendwie da schon der Zeit ein Stück weit voraus. Mhm. Mit Win Masters und auch Tommy Herrmann eben aus dem Mountainbike Rider Team für Bulls Downhill-Rennen gefahren und hatten dann da eben wirklich ein kleines Team-Setup und da durfte ich dann auch wieder viel lernen. Also ich meine, es war natürlich eine spannende Phase mit Prototypen und ich habe auch als Rennfahrer noch sehr viel gestruggelt mit dem Kopf, weil ich so spät erst angefangen habe mit Competition, dass mein Kopf überhaupt noch nicht damit klarkam, was da eigentlich gerade passiert, dass ich mit Leuten wie Steve Peat, Sam Hill, Greg Minnaar, keine Ahnung, die ganzen greatest Typen aus dem Sport plötzlich auf ein und derselben Rennstrecke Fahrrad fahren musste oder durfte. Und ich habe aber völlig aus den Augen verloren, mein Ding zu machen, sondern habe eigentlich nur die ganze Zeit um mich rumgeguckt und dachte so, oh krass, der Typ, ah, krass, der und jetzt will ich dem nicht im Weg sein und dies und jenes. Und habe da eigentlich viele Chancen verspielt, wenn man das so sagen will, habe aber super viel gelernt, was jetzt wiederum für mich sehr, sehr wertvoll ist und dann auch der Einstieg in der EWS mir viel einfacher gemacht hat. Aber da habe ich eigentlich nachgeholt, was Junioren wahrscheinlich in ihrer Juniorenzeit lernen, dass es normal ist, auf diesem Level Competition zu haben, überhaupt erstmal zu lernen, wie mache ich Wettkampf? So, was ist das mental in meinem Kopf? So, wie gehe ich damit um? Und so weiter und so fort. Was andere Kids schon mit 5 Jahren anfangen zu lernen, habe ich irgendwie dann angefangen, eben mit 20 zu lernen.
Weil dich, ja, jetzt ohne Fingerpointing, keiner an die Hand genommen hat? Oder weil du einfach, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, selbst damit überfordert warst oder vielleicht eher so begeistert warst, dass du jetzt Teil dieses Zirkus bist, um zu vergessen, hey, es sollte um deine Evolution gehen.
Ja, ich glaube, es ist auch wieder ein Teil von vielen gewesen, die da eine Rolle spielen, aber im Endeffekt habe ich weder die Augen gehabt in dem Moment dafür, das zu erkennen, was gerade mein Problem ist, weil radfahrtechnisch hätte ich damals jede Weltcup-Quali schaffen müssen eigentlich oder können, habe es aber mental einfach nicht gepackt. Ich habe ein paar Mal die Quali geschafft, aber das war immer so on the bubble und wo ich mir jetzt denke, krass, wenn ich einfach solide mein Ding durchgezogen hätte, dann hätte das schon in den meisten Rennen funktionieren können. Aber ja, es war eben so eine Kombination aus, ich wusste selber nicht, was mein Problem ist. Ich hatte keinen Mentor in dem Sinne, der selber auf dem Level Erfahrung hatte. Natürlich hatte ich Freunde, auch die vielleicht weiter im Leben sind, aber die sportlich nicht auf dem Level jetzt unterwegs waren. Und es gab jetzt auch keinen Fahrer in meinem direkten Umfeld aus den deutschsprachigen Rennen, der mir da irgendwie das mal gespiegelt hätte oder gesagt hätte, ich nehme dich mal mit, ich nehme dich mal in die Hand oder so. Und ja, deshalb war das schon eine harte Schule. Ich glaube, ich war schon immer sehr, sehr gut im Beobachten in meinem Leben und habe auch damals einfach viel beobachtet, habe viel geguckt, wie verhalten sich andere Leute, wie sind die mit anderen Leuten auch interaktiv, also das Zwischenmenschliche und so. Und habe da, glaube ich, viel Informationen so für mich rausgezogen, so stiller Beobachtermäßig. Aber ja, da war die Zeit dann, war die Sanduhr abgelaufen, wenn man so will, von diesen ersten Jahren, wo es hätte klappen können. Aber es war eine richtig gute Zeit. Ich habe super viel gelernt und super viele Leute auch kennengelernt einfach so. Und dann ging es eben nach ein paar Jahren mit Bulls Mountainbike Rider zu Ende. Und weil ich aufgrund von einem technischen Beruf auch, ich habe Mechatroniker in der Industrie gelernt und sehr viel im Metallbau da unterwegs gewesen, hatte da schon immer sehr viel Interesse an der Materie selbst, am Fahrrad, habe viel gebastelt, geschraubt, habe teilweise für Win noch die Räder umgebaut nachts, wenn wir Prototypen hatten und ich mal wieder die Quali nicht geschafft hatte, Win aber den nächsten Tag im Finale war, dann habe ich irgendwie noch über Nacht Frame-Swaps gemacht und Sachen umgebaut und so. Und das habe ich geliebt. Also da, keine Ahnung, da musste mich keiner für bezahlen, da brauchte ich auch keine Credits für. Ich hatte einfach schon immer Interesse an diesen Sachen. Und auch wieder, denke ich, mit meinem älteren Bruder viel beobachtet, viel Zeug gebastelt, repariert, kaputt repariert. und dadurch habe ich bei Bulls eigentlich in der Zeit schon so ein Stück weit das Standing als Prüfstand-Taxi bekommen, weil ich einfach sehr viel Zeug von denen dann in die Hände bekommen habe, wo die gesagt haben, hier, versuch das mal kaputt zu machen oder fahr das mal, gib uns mal Feedback. Und bin da dann irgendwo so ein Stück weit reingewachsen, dass ich auch für die Serie die Dämpfer-Tunes rausgefahren habe, für E-Bikes ganz viel und das Testing dann mit Fox, mit RockShox und so weiter mit begleitet habe und habe da eigentlich so ein bisschen mir, ja, ich sag mal, als Entwicklungsfahrer oder Testingenieur oder wie auch immer das jetzt als betitelt würde in der Bike-Industrie, ein Standing erarbeitet, wo es eben keine Ausbildung für gibt. Da gibt es kein Diplom, da gibt es keinen Studiengang, sondern das ist einfach so ein Ding, die Typen gibt es halt, weil die Bock drauf haben oder nicht. Und das habe ich mir dann über die Jahre da eben auch so ein bisschen erarbeitet, weil es mir einfach Spaß macht.
Und aber eigentlich ja perfekter Nährboden, solange dir dann jemand zuhört.
Genau, ja. Und ich habe dann damals auch schon gemerkt, hey, das ist auch eine Sache, die ich mir nach dem Rennen fahren mal vorstellen kann, sowas zu machen, weil es einfach Spaß macht und ich Fahrräder einfach liebe und alles, was dazugehört und die Industrie mir taugt, die Leute mir taugen. Und ja, so ging es dann eben mit Bulls weiter und als eben dieses Downhill-Team eingestampft wurde, war dann Enduro ein großer Hype zu dem Zeitpunkt und ich habe eigentlich immer so gedacht, nee, ich will weiter Downhill-Rennen fahren. Klar, ich fahre zwar zu Hause eh nur Enduro, weil ich habe hier weder einen Bikepark noch lange roughe Strecken. Das heißt, ich hatte eh ohnehin schon jahrelang nichts anderes als Enduro-Fahren gemacht hier zu Hause. Berghoch trampeln und Trails runterschredden. Das war beim Endeffekt mein Downhill-Training. Und dann ging es aber so, dass die gesagt haben, hier, fahr mal die deutsche Serie mit. Und dann kannst du ja trotzdem noch alle Downhill-Rennen fahren. Dachte ich mir, jo, geiler Deal, nehme ich die Enduro-Dinger mal mit. Und habe mich aber eigentlich in der Saison 2016 noch komplett auf Downhill konzentriert. Also ich bin da auch nach wie vor noch die Weltmeisterschaft mitgefahren und einen kompletten European Cup und so weiter und so fort. Bin dann aber auf Anhieb im Enduro eigentlich super gut klargekommen und auch da wieder so ab dem ersten Moment, krass, das macht richtig Bock. So, ich war direkt hooked auf Enduro Racing, weil es waren plötzlich alles neue Strecken, sehr viel frische Strecken, ganz viel intuitives Radfahren, was mir super getaugt hat, weil ich eigentlich ein Fan davon bin, smart Fahrrad zu fahren, so mit Köpfchen Fahrrad zu fahren und halt dieses, du hast halt nur zwei Chancen und da bringt's nichts, wenn du mit der Brechstange oder überm Limit in eine Kurve reinfährst, sondern du musst irgendwie kalkuliert unterwegs sein und das passt eigentlich mehr zu meinem Riding-Style und das hat mir direkt super Bock gemacht und dann bin ich, versehentlich sogar noch deutscher Meister geworden in der Saison und dann war es irgendwie so, plötzlich war der Taxi Enduro, auch von außen halt so, dass alle so, oh ja, krass, dann nächstes Jahr EWS oder was und okay, was ist das jetzt, EWS, ah okay, das ist irgendwie wie Welt.
Nachlesen.
Genau, da musste ich mich erstmal belesen, aber ich hatte irgendwie schon gemerkt, boah, ja krass, ich habe eigentlich Bock mehr Enduro zu fahren und dann habe ich das auch intensiviert, war sogar schon 2016 auch für die EWS in Finale Ligure angemeldet. Das hätte meine erste EWS werden können, sollte es aber nicht, weil es tatsächlich so war, dass wir damals kein Fahrrad hatten, was entsprechend performt hätte. Also es hätte einfach das Rennen nicht durchgeschafft. Der Wissensstand hatte ich da an der Stelle zumindest schon. Und so musste ich da eigentlich warten, was halt irgendwie ein bisschen hart war, aber dadurch bin ich dann super viele kleinere Rennen mitgefahren. Ich bin die ganze Trail Trophy mitgefahren, bin ganz viele von den französischen Rennen mitgefahren an der Grenze vom Jérôme, die Blind Races. Und das war eigentlich richtig cool, weil ich so durch die ganze Szene durchgegangen bin und super viele wertvolle Menschen kennengelernt habe und ja, einfach nicht jetzt so, ich bin plötzlich hier, der Taxi, ich fahre jetzt EWS für Deutschland, sondern ich bin mit jedem Racer aus Deutschland eigentlich zusammen Rennen gefahren und habe das super genossen und freue mich über jeden Einzelnen, wenn ich den jetzt, ob es auf einem Rennen ist oder sonst wo sehe, weil eine Connection nach wie vor da ist. Und habe das so ein bisschen bis zur EWS hin halt damals dann erbaut.
Ja, wie so ein Trainingsjahr auch, oder? Um zu sagen, okay, du hast den Softstart, um...
Ja, ein Stück weit schon. Man hat super viel gelernt und auch überhaupt erstmal Enduro-Racen kennenlernen. Also gerade die ein bisschen alpineren Rennen dann von der Trail Trophy und das Dreiländer-Enduro bin ich dann eben auch mitgeraced. Das ging halt schon mehr in die Richtung EWS im Endeffekt, ne? Und ja, ich weiß, dass damals die European Enduro-Serie gerade frisch eingestampft wurde und dann war überall in aller Munde so, ah, jetzt fehlt hier der Tritt in der Leiter, um in die EWS zu kommen. Und in meinem Kopf hat sich das dann auch gefühlt schon so aufgebaut, aber ich dachte mir so, das ist doch Quatsch. Also man kann sich doch nach wie vor bei einer EWS einfach anmelden und jetzt mitracen. Und das zeigt auch schon, was ich dann im Downhill eben gelernt hatte, weil ich am Ende dann gecheckt hatte, ja, es sind auch nur Menschen wie du und ich und die haben auch ihre Probleme. Und Ines Thoma hat das mal ganz passend gesagt, es ist halt eine Sache, die wir besser können als andere, mit dem Fahrrad einen Berg runterfahren. Und das ist eigentlich recht stupide, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Aber es trifft's irgendwo und so viel hatte ich dann schon gelernt und bin dann eigentlich relativ unvoreingenommen und uneingeschüchtert auch 2018 im Endeffekt meine erste EWS mitgefahren in Orlagues, wie auch immer man das ausspricht, in Frankreich, was den Geschichtsbüchern zufolge die härteste EWS aller Zeiten war. Und okay. Die war so, da habe ich mich gefühlt, als hätte ich gerade einen Boxkampf gegen Mike Tyson überlebt. Also ich weiß noch, nach dem Rennen, ich war so fix und fertig und ich saß da und habe irgendwie so in meinem Kopf war die ganze Zeit nur so dieser Gedanke, okay, das ist also Enduro.
Und aufgrund der Länge oder der Streckenhärte oder der Kombi aus beidem? Weil ich glaube, das ist ja auch, weil du gerade auch schon Ines Thoma gesagt hast, Ines Thoma hat zu mir eben auch gesagt, viele Downhiller lieben einfach Enduro, weil sie viel länger auf dem Rad sitzen, weil es viel mehr Radzeit ist als 3 Minuten 30 Vollspeed. So, aber kommen wir zurück, weil es war so lang oder so tough, die Strecke?
Die Strecken waren jetzt schon auch ein Tacken härter als alles, was ich zuvor geraced war, aber nichts, was mich jetzt geschockt hat, weil ich eigentlich das Technische eben liebe und das grundsätzlich gefeiert habe, aber die Länge, die Länge der Stages und ich habe schon gemerkt, ja krass, um mich rum, die sind alle richtig am Pacen, hier ist keiner irgendwie nur am Rumeiern und fährt jetzt nur so Weekend Warrior mäßig hier mit, sondern da haben alle schon richtig Bock Gas zu geben und dann eben einfach lange Stages und die sind auch bis zur letzten Kurve noch hart und technisch und sketchy und was weiß ich und dann hat es noch geregnet und hat super viele glitschige Steine und alles, wo du einfach von oben bis unten bei der Sache sein musstest und da habe ich gemerkt, ja krass, krafttechnisch bin ich hier völlig aufgeschmissen eigentlich. Bei der letzten Stage und auch die Gesamtlänge des Rennens, also es waren 2 Trainings und 2 Race Days, und ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Höhenmeter wir über dieses Wochenende gemacht haben. Es waren, glaube ich, irgendwie was um die 5.000, 6.000 oder so. Also es war wirklich irre. Und ich habe es zur letzten Stage fast nicht in Time geschafft. Also ich bin dann wirklich gelaufen am Ende, weil ich nicht mehr fahren konnte und war gefühlt so eine Minute vor meinem Start da. Und in der Stage war unten ein Gegenanstieg, da erinnere ich mich auch noch sehr bildhaft dran. Und ich habe es nicht geschafft, da hochzufahren. Also ich musste absteigen und beim Laufen haben meine Beine gekrampft. Und hinter mir war ein Schweizer, Patrick Lüthi, der schon damals eine absolute Fitnessrakete war, viel Cross-Country-Rennen gefahren ist und alles. Und der hat mich da quasi dann überholt, den Anstieg hoch. Und ich dachte mir, was hat der gefrühstückt hier? Das ist ja völlig Wahnsinn. der kam an mir vorbeigeschossen und das hat mir irgendwie so gezeigt, ja krass, so geht's hier halt ab. Und der hat ja nicht mal gewonnen jetzt, ne? Das war jetzt nicht mal so, dass der einzige Übermensch da war, sondern das war einfach der Standard.
Das war auch nur einer von vielen.
Das war auch nur einer von vielen, ja. Und das war aber so ein bisschen der Eye-Opener. Aber genau das hat mich dann auch einfach mega motiviert, wo ich so wusste, yo, sick, das ist richtig geil hier. Das ist eigentlich genau das, was ich immer gesucht habe, weil ich es lieb, wenn es richtig zäh wird und hart und lang und am Ende du mehr mental gewinnen oder verlieren kannst als körperlich eigentlich, weil du halt durchziehst und tough bist. Und
generell, du klingst aber schon auch so wie der Typ Herausforderung. Wenn es direkt klappt, ich möchte nicht sagen, dass du es als langweilig abstempelst, so gut kennen wir uns dann auch nicht, aber um zu sagen, ja, Moment mal, da waren ja 5 besser, weiter, schneller, höher. Ja, das dämpfen wir ein, dass da nur noch 2 schneller und höher sind.
Ja.
Also so.
Ja. Ja, voll. Also ich lieb's, wenn man, ja, ich lieb's die Herausforderung anzunehmen, auf jeden Fall. Und das war im Endeffekt so. Und ich wusste, nach dem Rennen, ich war irgendwie just outside Top 50, also ganz knapp. Aber es war trotzdem ein Ergebnis, was lange kein deutscher Fahrer mehr eingefahren hatte. So Top 50 hatten zu der Zeit lange keine Deutschen mehr eingefahren. Und ich dachte so, ja krass, also da könnte halt wirklich was gehen. Und dann war es eigentlich schon der nächste Stop, ja, das war Petzen in Österreich, Slowenien da eben, das Rennen. Auch wieder super hartes, langes Rennen. Nicht wie jetzt letztes Jahr war es ja nur noch ein Eintagesrennen, sondern das war auch wieder super zäh und lang und es war mega schlammig, zerfahren, super viele Wurzeln und das war für mich wie zu Hause. Zu Hause hier im Winter, es ist schlammig, wir haben viele Ruts, du musst super balanciert fahren können, wir haben viele Wurzeln und das war eigentlich wie zu Hause Radfahren und ich hatte den Spaß meines Lebens und war plötzlich nach Tag 1 18. im Overall vor Richie Root und Co. Also völlig so, what? Was ist hier passiert?
Was
also,
passiert hier?
Ich konnte es gar nicht fassen und es war das Coolste an der ganzen Sache war eigentlich nicht mal mein Ergebnis, sondern dass wir die komplette Saison mit so einem eigentlich mit dem Crafter von Bulls, den ich eben zur Verfügung gestellt bekommen hatte zu dem Zeitpunkt, den habe ich voll gemacht mit anderen deutschen Racern zu dem Zeitpunkt und wir waren einfach wirklich eine eingeschworene Gang, weil ich hatte in dem Sinne kein Team, aber es ging dann eben so, als die gemerkt haben auch, ja krass, beim Taxi geht's zur Sache. Plötzlich hieß es, ja, du kannst dich mal noch dehnen heute Abend, ich wasche mal dein Fahrrad mit und ja, ich koche schon mal und da war einfach so eine natürliche Dynamik drinne von Support und mir wurden Sachen abgenommen, ich habe wieder anderen Leuten auch Sachen abgenommen, aber klar, als alle gemerkt haben, hey, da geht wirklich was, haben alle so das mitgepusht und mitgetragen. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut eigentlich, ne? Weil als wir da saßen und so, ja krass, du bist jetzt gerade Top 20 in der Welt gefahren, da wussten alle so irgendwie oder man wusste, was man aneinander hatte und jeder hatte dazu was beigetragen und das hat so eine krasse Dynamik ausgelöst. Und ja, das war dann ein sehr, sehr spannender zweiter Tag, ja, weil man es natürlich dann auch vom Kopf her komplett vermasseln kann. Und ich weiß noch, dass Win, mein zu dem Zeitpunkt dann ehemaliger Teamkollege, mir geschrieben hat, was total cool war, was ich sehr schätze, weil wir uns als Teamkollegen damals nicht so gut verstanden haben und danach eigentlich eine echte Freundschaft gewachsen ist. Und er hat mir damals dann nur geschrieben, so stay calm and just keep doing what you did yesterday halt. Also mach einfach so weiter und mach dich nicht verrückt, nur weil du jetzt plötzlich deine 18 stehen hast. Und ja, da habe ich es im Endeffekt zusammengehalten und bin mein erstes Top-20-Ergebnis gefahren. Und da war der Groschen für mich gefallen, wo ich wusste, ja krass, hier ist jetzt mehr möglich als einfach nur, ich kann mal ein paar Jahre auf plus minus null Fahrrad fahren und eine gute Zeit haben, sondern da wusste ich, krass, hier ja ist irgendwie, das klingt vielleicht doof, aber hier könnte eine Karriere möglich sein, so ungefähr. Mhm. Ich bin jetzt kein Karrieretyp. Aber im Endeffekt, ja, da ist die Möglichkeit, das als Job ernsthaft zu betreiben. Und ja, dann ging es irgendwo los.
Aber halt eben als, ja, wie soll man sagen, Einzelkämpfer.
Ja, genau. Komplett Einzelkämpfer bis, ja, eigentlich fast letztes Jahr. Ich hatte dann die letzten 2 Jahre in der EWS ein Kumpel als Mechaniker mit dabei, den Bulls mir dann quasi zugestellt hatte. Und das hat natürlich super viel geholfen, weil wenn du irgendwie noch GoPro gucken willst abends und kochen und dich noch selber irgendwo ein bisschen über einen Triggerball oder eine Massagerolle schicken willst, dann ist es schwierig, da nebenbei noch dein Fahrrad zu waschen und zu rebuilden, damit es am nächsten Tag bestmöglich läuft. Und das hat natürlich super viel geholfen. Aber im Endeffekt bin ich bis vergangene Saison, also 22, komplett ohne Team unterwegs gewesen. Was, ja, ich meine, an manchen Punkten denke ich mir, ja, was hätte sein können, wenn ich schon vorher einen guten oder einen besseren Support vor Ort gehabt hätte. Aber auf der anderen Seite gucke ich auf eine super geile Zeit zurück. Wir haben mega viel erlebt, auch erreicht und dazugelernt. Also wäre vergebens traurig drüber zu sein über irgendwas.
Ja, also wie gesagt, ich war ja im Endeffekt nicht dabei, aber ich glaube, das darf man auch dann immer nicht ganz so sehen, weil letzten Endes hast du ja auch gefühlt wahrscheinlich nach 10 Jahren Freunde, in Anführungszeichen Familie, verlassen sozusagen. Mhm. Also das darf man ja dann wahrscheinlich auch nicht so unter den Tisch kehren. Aber eben, weil wir verlassen sagen, dann kam, überspitzt gesagt, der Anruf.
Ja, das hat auch schon eine bisschen längere Historie. mein guter Freund Erik Irmisch, der seit Tag 1 der Firma, also seit 2008 eigentlich, oder ja, als sie dann halt das erste Tours Fully gebracht haben, ist er bei YT eben Entwicklungsfahrer und fester Teil der Firma. Und wir sind super viel Downhill zusammengefahren. Wir haben uns gut verstanden. Der war immer ein Stück weit auch mein Trainingspartner bei den Rennen selbst, als auch, wenn ich zu ihm in den Osten gefahren bin, um dann auf der tschechischen Seite Runs zu kloppen, um auch ein bisschen härter zu werden als gewaschener Wessi hier drüben. Und ja, da ist eine fette Freundschaft draus gewachsen. Und da war es über die Jahre, jeder hat so sein Ding gemacht. Und auch dieses Technische, dass wir beide eben viel Entwicklungsarbeit gemacht haben, Testing und so weiter, haben wir immer viel Austausch gehabt und wussten so ein Stück weit auch voneinander. Und Irm wusste eben auch bei mir, auf was für einem Level ich da arbeiten kann. Und dann wurde eben der Gedanke auch immer lauter bei denen oder auch beim Irm, ja, wir brauchen eigentlich noch jemanden, der mit testen kann auf dem Level, wie ich das kann, der Tunes rausfahren kann, weil einer allein schafft es irgendwann nicht mehr für die ganze Flotte. Und dann war es aber so, ja, ich bin ja mit den anderen verheiratet. Und dann habe ich gesagt, nee, verheiratet bin ich mit niemandem, außer mit meiner Frau. Aber wenn die Umstände passen, so, why not? Und war für mich aber eher so, dass ich das nicht mal in Erwägung gezogen hätte, weil ich dachte, ja, okay, wenn die EWS machen oder so oder Enduro machen, dann, keine Ahnung, holen die sich Sam Hill und noch zwei andere aus den Top 10 so ungefähr. Und dann hatten wir schon mal Gespräche, dann war es aber eben so, dass die gesagt haben, wir wollen keine halben Sachen machen und wir haben aktuell noch kein Programm für Enduro Racing und wir wollen jetzt nicht einfach nur den Taxi labeln, auch wenn wir dich klasse finden. Und dann bin ich eben die weitere Saison geraced, 22, was mitunter einer meiner stärksten Saisons auch war, mit ja, Top 20 Ergebnissen, 19. Overall, und so weiter. Bin noch nebenbei auch die E-Bike-Kategorie geraced bei manchen Rennen, was noch so dazu kam.
War ja noch Zeit.
Genau, und habe ich ja, ich lieb ja die Herausforderung, hatten wir ja schon. Genau, und dann ging es aber eben in der Saison schon los, dass die dann auf mich zugekommen sind und so gesagt haben, ja, wie sieht's denn jetzt für nächstes Jahr aus? So, wie sieht dein Zeitplan aus? Und dann fingen die Gespräche an und ja, irgendwann habe ich eine Unterschrift und ein Stück Papier gesetzt, nachdem ich mich mit vielen Leuten unterhalten durfte von der Firma aus dem Engineering, was im Endeffekt jetzt Menschen sind, mit denen ich zusammenarbeite, und auch mit der Geschäftsführung, gerade Sam, der ja neu dazugekommen ist, damals von Amazon, was so bei den Keyboard Warriors ein super Thema war, die dann schon den großen Abgrund aufgezeichnet haben von YT, weil jetzt bald, keine Ahnung, da Elektronikartikel verkauft würden zu Schleuderpreisen oder was weiß ich, was die sich ausgemalt haben. Aber ich durfte mit all den Leuten Gespräche führen im Vorfeld und die Leute kennenlernen, auch Markus natürlich und JP, der Athletenmanager und so weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, krass, das ist A, super professionell, was da passiert. Und die Leute haben einfach super viel Leidenschaft. Und das hat mich im Endeffekt gezogen, weil ich wusste, die Schnittmenge an gemeinsamem Interesse ist super hoch. Und ja, dann natürlich über die ganze Testing- und Engineering-Komponente hinaus in einem Team zu fahren, wo ja jetzt im Endeffekt Jack Moyer und Casper Wooley als direkte Teamkollegen dabei sind, war für mich natürlich ein Wahnsinnstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Also wenn heute der Tag ist, wo ich retiren müsste, dann könnte ich eigentlich sagen, krass, ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Allein der Fakt, mit so Leuten zusammen zu arbeiten, ein Jahr bereisen zu dürfen, voneinander zu lernen. Und ja, das war der Big Step auf jeden Fall.
Da müssen wir eh auch gleich nochmal einhaken, aber ganz kurz, ich will niemandem jetzt was in den Mund legen oder sonstiges, aber hattest du so ein bisschen im Hinterkopf, dass ja YT mal vor gar nicht allzu langer Zeit bei dem ganzen Renngeschehen so plötzlich den Stecker gezogen hat, um zu sagen, könnte mir vielleicht auch passieren, wenn sie plötzlich auch auf Enduro, ich bin ja nicht YT, ne? Aber ich weiß nicht, was dahinter steckte, aber dass man da sagt, oh, da ziehen wir auch den Stecker. Weil das war ja tatsächlich damals beim Downhill schon so eine Nummer wie zack, plötzlich aus, Ende.
Ja, klar sind das Sachen, wo man sich Gedanken drüber macht und auch eben das angesprochene The Amazon Guy Thema. Ich kannte ja die Wahrheit nicht, wenn man so will. Und man hört dann eben den Lärm von den Leuten auch in seinen eigenen Ohren und denkt so, ja, könnte ja vielleicht doch was dran sein, dass da jetzt radikal irgendwie nur noch auf Effizienz und Zahlen und zack, zack, zack. Und was jetzt im Nachgang, wo ich die Leute kenne, sowohl ihn als auch Markus, kompletter Nonsens ist, weil ich weiß, beide sind mit mega viel Passion dabei. Klar sind die professionell und müssen am Ende professionelle Entscheidungen treffen, aber die machen das, was die machen, weil die es absolut lieben. Und ich kann sagen, dass die zwei in der Tat die größten Fans vom Team sind. Gerade Sam, wo ich es im Vorfeld am wenigsten gedacht hätte, von seiner Position und so weiter, aber der ist der Typ, sobald irgendeiner vom Team in Hausen ist, kommt er mit der Kaffeetasse um die Ecke und fragt dich, was du jetzt für ein Tune in deiner Gabel fährst. Also wo du denkst, krass, so der hat wirklich, wirklich tiefes Interesse am Team und auch an den Personen dahinter. Und das ist einfach super cool. Und das habe ich in den ersten Gesprächen gemerkt und das hat mich eigentlich überzeugt, weil klar, am Ende vom Tag, gerade jetzt Bike-Industrie oder viele Industrien, schwieriges Thema. Es müssen Leute entlassen werden. Es werden viele Sportler auf die Straße gesetzt gerade. Aber da muss man ein Stück weit leider rationell denken und sagen, du kannst nicht den Sportler halten, aber den Typen, der dein Fahrrad zusammenschweißt, feuern aus Kostengründen, weil das wird nicht aufgehen am Ende vom Tag. Sei denn, dein Fahrer ist ausgerechnet ein extrem guter Schweißer und hat Bock da drauf. Ja. Aber das funktioniert einfach nicht. Und klar, am Ende vom Tag, wenn so Entscheidungen nötig sind, dann muss man dafür Verständnis haben, egal in welcher Konstellation man jetzt da drinne hängt. Aber solange die Dinge Möglichkeiten bieten und laufen und sind, wie sie sind, weiß ich, wird der Mob existieren und wird diese Leidenschaft da weiter ausgelebt werden. Und da habe ich eigentlich keinerlei Bedenken. Und man muss bei der Geschichte, die damals passiert ist, auch dazu sagen, das waren Umstände, die diese Entscheidung herbeigerufen haben oder erzwungen haben, eigentlich, die ein bisschen ungünstig waren, wo es ein bisschen blöd war, wie da gegenseitig teilweise vielleicht die Schuld in die Schuhe geschoben wurde oder wie auch wieder Keyboard Warriors in erster Linie sich ihre Geschichte daraus gemacht haben. Aber es war ja in dem Sinne kein In-House Factory Race Team, was da eben gestoppt wurde, sondern es war, ja, ich sag mal, eine gelabelte Sache. Das war ja ein externes Team, wo YT Hauptsponsor war. Und da wurde schnell YT angeprangert für die Dinge, die passiert waren, die vielleicht gar nicht vollends in der Verantwortung von YT lagen, ohne da jetzt auch alle Details zu kennen. Aber ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Da wird in der heutigen Zeit, sind die Lügen um die Welt, bevor die Wahrheit die Schuhe angezogen hat.
Ja, um Gottes Willen, ich wollte dich auch weder jetzt zur Rechtfertigung zwingen, noch irgendwas jemandem den schwarzen Peter zuschieben. Ja. Es war nur generell so die Frage, ob man das, und das traue ich dir schon zu, in Gesprächen eben auch mal anspricht, um zu sagen, hey, können wir da auch kurz drüber quatschen, wenn man dann am Schluss ein gutes Gefühl hat und sich gut aufgehoben fühlt. Dann muss man auch dazu sagen, ja, Geschichte muss man ruhen lassen.
Genau. Ja, und ich meine, es ist ja, wie du sagst, es ist schon ein Punkt gewesen, den ich zu bedenken hatte oder der irgendwo mitgeschwungen ist. Und dadurch, dass ich die Chance hatte, mit Menschen im Vorfeld ausgiebig mich zu unterhalten, konnte ich die Dinge ansprechen und konnte einfach firsthand Meinungen und Antworten dazu bekommen. Und das hat im Endeffekt bei mir da die Bedenken ausgeräumt.
Ja. So, und dann plötzlich Riesenteam, Factory-Team, jetzt nicht mehr alleine. Ich hatte mit Nina Hoffmann die Folge, als sie von quasi alleine zu Santa Cruz kam und sie meinte, das war plötzlich eine ganz andere Welt. Das war, da haben sich Dinge aufgetan, wo sie wirklich sagte, ach, so läuft das jetzt. Ging es dir ähnlich, wo du sagst, ja, jetzt hast du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Vergangenheit als Nina gehabt, um dann zu sagen, wow, jetzt kann ich von Jack, jetzt kann ich von Casper partizipieren, jetzt habe ich ein Team, jetzt macht mir jemand abends die Schuhe sauber, ich übertreibe.
Ja, das ist noch nicht vorgekommen. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, dadurch, dass ich schon viele Jahre im Vorfeld auf dem Level mehr oder weniger geraced habe, und wie vorhin schon angesprochen, ich eben super viel beobachte, glaube ich, in meinem Umfeld und da einfach Wissen ziehe, habe ich schon einen recht hohen Standard in meinem Kopf gehabt, so wie die Dinge funktionieren sollten und laufen und so weiter. Und am Ende vom Tag wusste ich auch im Vorfeld schon, klar, wird mir das mega viel erleichtern, was eben jetzt stattfindet oder eingetreten ist, aber am Ende vom Tag bin ich der Typ, der auf dem Fahrrad sitzt und damit steht und fällt, was am Ende halt bei rauskommt und was passiert. Was für mich sicherlich die größte Veränderung und der größte, allergrößte Benefit ist, dass ich überhaupt noch racen kann. Also als Papa von drei Kindern, der irgendwie der Sache auch gerecht ist so ein schwieriges Wort, aber man will den Dingen gerecht werden und ich möchte der weltbeste Papa sein, ich möchte aber auch der weltbeste Racer sein und Ehemann und alle Sachen, die irgendwie dazugehören. Und ich weiß, allein vom Zeitmanagement sind wir bei dem Thema, könnte ich auf dem Level nicht mehr racen, wenn ich nicht den Support hätte, den ich jetzt aktuell habe. Also das war die letzten zwei Jahre vor YT schon absolut am allerletzten Limit, weil ich irgendwie hier noch nächtelang vor den Rennen Räder vormontiert habe. Du packst irgendwie alles selber, du musst selber an jedes einzelne Ersatzteil denken und das, das ist für die meisten Privateers normal, aber die wenigsten Privateers haben irgendwie Familie, drei Kinder und versuchen auf dem Level zu racen, ohne jemanden da zu nahe zu treten, aber da habe ich einfach gemerkt, es funktioniert nicht mehr, so, das ist nicht mehr tragbar, weil am Ende leidet da auch meine Beziehung zu meinen Kindern und meiner Frau drunter, wenn ich am Limit bin, weil ich selber irgendwie nur noch wenig schlafe und den ganzen Tag nur wurschtel und ich überhaupt nicht da bin. Also ich bin ja nicht mehr präsent, wenn ich hier in der Garage stehe und Fahrräder vormontiere. Und das war für mich auf jeden Fall die allergrößte Erleichterung, dass es jetzt jemanden gibt, der dir deine Reise plant, der sich darum kümmert, dass es einen Mietwagen gibt, der sich darum kümmert, dass ein Pit da steht, dass mein Fahrrad da steht, dass Ersatzteile da sind, dass jemand schraubt. Ich muss zu den Rennen streng genommen nicht mal mehr ein Fahrrad mitbringen. Ich packe meine Tasche und gehe. So, das ist unterm Strich das, was passiert. Und das ist eine massive Erleichterung und macht Rennenfahren für mich überhaupt noch möglich. Also da habe ich eigentlich dieses Jahr so gemerkt, krass, ich würde das wahrscheinlich hätte ich nach dieser Saison aufgehört, wenn ich nicht den Support jetzt auf dem Level bekommen würde. Und ja, das ist einfach mega cool und da bin ich super, super dankbar für, dass ich das noch so mitnehmen darf, dass ich das erleben darf und da in eine tolle Firma auch reinwachsen kann auf dem Wege. Und ansonsten, ja, wie gesagt, klar, man kommt jetzt zum Rennen, plötzlich steht da ein ziemlich langes Pit, wo ein Fahrrad drinne hängt, wo mein Name draufsteht, wo ein Stuhl für mich parat steht, wo Essen steht, wo ein Mechaniker steht, der für einen da ist, wo ein Teammanager ist, wo plötzlich ein Fotograf, ein Videograf ist und wo man so merkt, ja krass, Alter, was machen die Leute denn alle hier so? Ah, okay. Die sind ein Stück weit hier, weil ich hier bin. Und wo man dann eben anfängt im Kopf so, okay, ist das jetzt Druck, den ich zulasse, den ich aufbaue, oder feiere ich es einfach nur, dass ich es mitnehmen darf, weil die wären auch hier, wenn ich nicht hier wäre. Dann wäre vielleicht jemand anders hier an mir, anstatt meiner Stelle. Und deshalb kann ich mich einfach glücklich schätzen und das voller Freude mitnehmen. Und da musste ich dieses Jahr nochmal bei den ersten Rennen so ein bisschen mich auch einfinden, weil das für mich halt neu war. Und im Rückblick kann ich sagen, wenn das früher in meiner Karriere eingetreten wäre, so als, keine Ahnung, ganz am Anfang, wäre ich wahrscheinlich nicht gut damit klargekommen, so viel auf einmal. Aber jetzt weiß ich, wo ich herkomme, wer ich bin. Und deshalb kann ich es genießen, weil es wird immer jemanden geben, der mit weniger mehr rausholt an einem Rennen. So, die Typen gibt's immer. Und die gibt's auch immer wieder. Und es gibt auch immer jemanden, der ein fetteres Setup hat, der vermeintlich der bessere Fahrer in der Statistik am Papier ist und der in der Saison nicht so viel rausholen konnte. Das liegt in der Natur des Sports. Und deshalb muss man sich frei von Erwartungen machen. Da sind wir bei dem Punkt, aber ja, da brauchte ich Anfang der Saison mal einen Moment, um zu begreifen, okay, ich bin nicht hier, weil ich das alles rechtfertigen muss, was hier stattfindet, sondern ich bin hier, und das hat unser Athletenmanager mir bei den ersten Rennen eingeprügelt, oder was heißt eingeprügelt, aber sehr klar einfach machen wollen auf jeden Fall, und hat gesagt, hey Taxi, mach einfach weiter dein Ding, du bist nicht hier, weil du uns jetzt hier einen beweisen musst, weil du irgendwie zeigen musst, dass du es wert bist, dieses Setup zu genießen, sondern du bist hier, weil du was geleistet hast in der Vergangenheit, und das ist Rechtfertigung genug dafür, und das spiegelt auch tatsächlich die Mentalität vom Mob wieder, also auch ein Jack, der die katastrophalste Saison seit langem hatte dieses Jahr, als ehemaliger World Champion mit Krankheit, mit verbockten Rennen und was weiß ich, der konnte relaxed sein. Der einzige Druck, der da war, den hat er sich selber gemacht, weil er einfach Sportler ist. Das liegt in unserer Natur. Und das ist richtig geil und das genieße ich maximal, was da für ein Vibe herrscht, dass wir einfach alle uns supporten und pushen wollen auf einer menschlichen Ebene, und dann wird da am Ende vom Tag sportlich auch das Beste rauskommen.
Ich meine, das ist spitze, wenn man das ohne Druck genießen kann. Ist halt, glaube ich, schwierig, oder? Wenn man alleine mental, hast du wahrscheinlich schon so einen Brocken zu kauen, oder? Ich meine, jetzt stellt man sich das immer so vor, dass, oh, okay, jetzt YT gesigned, war total geil. Jetzt muss ich das erste Rennen gleich gewinnen. Mhm. Aha, ja, lief nicht so. Zack, herzlich willkommen im Loch. So, schafft man das alleine, das rauszukommen, oder ist das auch Erfahrung, das Mindset, oder wurde man auch, ich möchte das jetzt nicht schmälern, verstehe mich nicht falsch, einfach auch von YT ganz klar gesagt, hey, du bist, wie du es vorher so schön gesagt hast, Entwicklungsfahrer, wir wollen natürlich Ergebnisse, aber keiner geht davon aus, dass du jetzt einen Sweep hinlegst mit, du gewinnst alle.
Ja, ich meine, klar, ich bin auch zunächst mal noch als Athlet gesigned, als Racer, wo man jetzt sagen könnte, das will man gesondert rechtfertigen oder wie auch immer. Aber am Ende vom Tag, glaube ich, haben die meisten gelernt, und man lernt im Sport disziplinenübergreifend, glaube ich, immer mehr dazu, dass dieser No Pressure, No Diamonds eigentlich schwierig ist. Es gibt guten Druck, aber es gibt ganz, ganz viel negativen Druck, und gerade so dieses Stress machen, du musst, das ist was anderes als zu motivieren, weil man ein gutes Ziel oder wie auch immer in Aussicht stellt, und da bin ich ja wirklich ziemlich frei von der Teamseite, wie gesagt, und ich glaube, persönlich damit klarzukommen als Sportler, weil klar, jetzt bin ich plötzlich in einem Factory-Team. Ja, Taxi war letzte Saison 19. Ja, dann muss er ja jetzt mindestens mal 10. werden, so ungefähr, weil da geht ja dann was, ne? Ist ja jetzt Factory. Aber am Ende vom Tag ist es immer noch super hart, überhaupt dahin zu kommen, wo ich war. Und wird zunehmend härter, muss man noch dazu sagen. Und klar, die ersten Rennen liefen nicht so super gut für mich, ergebnistechnisch. Es hat einfach noch ein bisschen Pace gefehlt und dann fängst du schon an, so, ja, shit, so in meinen wildesten Vorstellungen hatte ich eigentlich gedacht, könnte vielleicht so mal wenigstens Top 20 bis vielleicht irgendwo was Richtung Top 10 mal gehen oder so. Und dann bist du plötzlich aber paar 30. gewesen und gerade so 30. und denkst so, boah, ist ganz schön weit weg gerade. Und ja, es ist dann sicher wieder ein Paket aus vielen, vielen Dingen, die da eine Rolle spielen, wie man da drinne nicht zerbricht in so einer Situation, sondern eben da rausgeht und ja, weiter einfach den Fokus auf den richtigen Dingen hat, was man kann, wo man herkommt, und nicht, was man jetzt gerade vielleicht verpasst hat. Und ich glaube, da spielen für mich auf jeden Fall Dinge wie A, natürlich das entsprechende Team eine Rolle, die einen da nicht noch mit dem Finger in der Wunde so, jetzt musst du aber mal so, ja, hast schon gemerkt, ne? dann meine Familie, meine Freunde zu Hause, wo ich einfach der Taxi bin, so. Das ist, glaube ich, super wertvoll, dass ich hier nicht irgendein gehypter Alien bin, sondern ich bin halt einfach der Taxi, so. Und es wurscht, ob ich jetzt 10. war oder ob ich 50. war, wenn ich nach Hause komme. Klar, freuen sich alle über ein gutes Ergebnis, aber das Leben geht weiter. Die Leute, die einen lieben, lieben einen bedingungslos. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, was viele Leute leider vermissen auf dieser Welt. Und für mich spielt Glaube da auch eine Rolle, wo ich einfach weiß, ich kann tun, weil ich bin, so wie ich bin und nicht, ich muss tun, um jemand zu sein oder jemand zu werden. Und da steckt für mich viel, viel Freiheit drinne. Und ich glaube, das sind dann so Sachen, das ist wie im Sport auch. Du musst tausende Wiederholungen machen, damit es irgendwann klappt. Und mental ist es im Endeffekt auch so. Du musst tausende, Millionen mal denselben Gedanken denken, damit er sich verinnerlicht und damit du da stabil wirst. So, das kennt ja jeder. Es bringt nichts, wenn du einmal einen schlauen Spruch gelesen hast. Deshalb ist der noch lange nicht Teil deiner Identität. Wenn du ein gutes Erinnerungsvermögen hast, dann kannst du ihn vielleicht im richtigen Moment droppen.
Aber, immer wieder aufsagen.
Genau, aber damit Wissen zu Weisheit wird im Endeffekt und ja, sich in einem verkörpert und man das anwendet, muss man Wiederholungen machen. Und ja, ich denke, das ist einfach wichtig, dass man immer, immer wieder auf seine Prinzipien da zurückkommt, weiß, wer man ist, wo man herkommt. Und dann ist es eben nicht das Ende der Welt, wenn ein Rennen mal nicht so gut läuft.
Du hast es vorher schon oder eigentlich schon mehrfach so ein bisschen angeschnitten. Gutes Team ist eine Sache. Du musst selber Rad fahren. Das ist die andere Sache. Wie viel Anteil am Konzept Taxi hat deine Frau?
Jetzt muss ich ganz, ganz sehr aufpassen. Nee, das wirft ein falsches Licht auf sie. Im Endeffekt 100%. Beide haben 100% Anteil an unserem Lebensteil, weil wir geben beide unser Bestes, würde ich sagen. Und nur so funktioniert's. Also mal ist der eine schwächer, mal ist der andere schwächer und man trägt sich ein Stück weit gegenseitig. Man lernt aneinander, voneinander spiegelt sich auch. Also Stichpunkt Lernen voneinander. Ich glaube, so Persönlichkeitsentwicklung kann eine Ehe, eine Beziehung sehr, sehr wertvoll sein, wenn man da mit Gnade und Liebe immer wieder aufeinander zugeht, weil ja, es knallt manchmal, wenn Charaktere aufeinandertreffen und nicht, dass bei uns das jetzt extrem wäre, eigentlich gar nicht, aber trotzdem, man kann so viel voneinander lernen und ich habe auch für mein Racing so viel gelernt, bin tendenziell, glaube ich, ein Typ, der immer so ein bisschen eher ein Tiefstapler ist, was auch, glaube ich, eine gute Sache sein kann, aber eben nicht immer. Und da ist meine Frau immer die Person, die mich ermutigt, hey, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern du hast was drauf, so glaub mal dran und gib mal Gas. Und das macht mental halt super viel. Und das hat mir immer ein Stück weit gefehlt, so dieses Denken. Ne? Und so hat die auf der Rennstrecke aktiven Anteil an dem, was da passiert. Und ganz abgesehen von der Mammutaufgabe, mit den Kids in der Zeit eben hier zu Hause das Leben am Rennen zu halten und mir den Rücken frei zu halten. Und ich liebe ja auch meine Kinder. Und wenn ich jetzt eine Frau hätte, wo ich Bedenken hätte, die 3 Wochen alleine zu lassen mit meinen Kindern, weil wir nicht dieselben Werte teilen würden oder wie auch immer, warum auch immer man dann in der Beziehung ist, aber dann würde das ja auch alles nicht funktionieren, sondern wir können uns wirklich zu 100% aufeinander verlassen. Und da, ja, also es würde gar nicht funktionieren ohne sie, ja.
Wobei es schon wahrscheinlich eine gute Herausforderung oder ein guter Prüfstein ist, oder? Wie du jetzt sagst, du bist mal 3 Wochen weg, weil eben Rennserie etc. Mhm. Du kommst nach Hause, endlich ist Team Textor wieder quasi final, na, aber dann willst du schon vielleicht noch schnell in den Garten ein bisschen Pumptrack fahren, dann hinten raus nochmal in die Kiesgrube, weil da sind die Jungs, dann musst du eigentlich noch am Panda schrauben, dann würdest du gern nochmal die Bikes kurz sortieren und fiktiv gesprochen, die Frau sitzt wieder mit hängenden Mundwinkeln da. Nee, läuft anders?
Läuft anders, ja. Ich meine, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass mein Alltag
nicht mehr aus Radfahren besteht.
Ja, deutlich anders aussieht, als wie man sich das vielleicht von einem Profisportler vorstellt oder wie die meisten Typen, gegen die ich im Endeffekt compete, wie es bei denen aussieht. Also bei mir ist es nicht so, dass ich einfach sage, jetzt gehe ich trainieren, jetzt bin ich dran, jetzt ist Radfahren, jetzt ist Me-Time oder ach, ja, die Jungs fahren am Wochenende in den und den Bikepark, geil, ziehe ich mit, passt. Das geht halt so einfach nicht mehr so. Ich strukturiere mein Training hier zu Hause so wie, ich sag mal, ein Dayjob und kann da schon mein Ding machen, gerade vormittags. Jetzt aktuell sind die Kids in Schule und Kindergarten, die 2 Ältesten. Und da hat man dann so ein bisschen mehr Flexibilität. Aber wenn hier die Bude brennt, dann kann ich nicht einfach alles stehen und fallen lassen und sagen, ich bin jetzt raus. Keine Ahnung, Schladming hat noch eine Woche auf, ich hätte mal extrem Bock. Ja, hätte ich auch, aber das ist einfach gerade nicht mehr dran, weil da sehen meine Prioritäten einfach anders aus. Aus meinem persönlichen Interesse und meinem freien Willen, weil ich mich dazu entschieden habe, Familie zu haben und damit eben Verantwortung einfach kommt. Und ich bin froh und dankbar, dass ich auf dem Level noch racen kann, dass das so funktioniert. Und ich glaube, wir haben es gelernt, sehr effizient zu sein. Ich trainiere den meisten Winter einfach zu Hause, mache das, was ich hier machen kann, wo ich weiß, es funktioniert für mich. Und dann wissen wir, okay, jetzt so kurz vor der Saison brauche ich ein Bootcamp, um halbwegs auf Pace zu kommen. Und dann schaffen wir es auch meistens, das so freizuräumen, dass ich mal 2 Wochen nach Finale lange, roughe Abfahrten machen kann, um so wieder dahin zu kommen, wo ich sein muss, um EWS zu fahren im Endeffekt. Aber ja, das ist halt einfach so, dass es anders aussieht, als es noch aussah, als ich 2015 Rennen gefahren bin, ja. Und wir genießen es so, wie es jetzt ist. Und auch da liegt wieder, glaube ich, die Kunst da drin, sich nicht zu sehr da drin zu verlieren, nur zu gucken, wie sieht es bei anderen aus. Natürlich ist es bei meinem Teamkollegen, der in Squamish lebt, was der absolute Dreamspot ist für Fahrradfahren. Der kennt nicht mal alle Trails, die es da gibt. Ich habe alle gebaut, die es hier gibt. Mit einer Handvoll Homies. Wir haben maximal 200 Tiefenmeter. Die haben 200 auch noch im tiefsten Winter und können oben dann Skifahren. Und der ist quasi alleinstehend, kann jeden Tag einfach nur shredden. Und bei mir besteht der Tag manchmal eben daraus, Windeln zu wechseln und ein fieberndes Kind durchzunursen, weil meine Frau auch Verpflichtungen hat. Und wenn ich jetzt da immer nur gucken würde, ja, der hat's besser, dann kann ich A, gar nichts mehr genießen, weil alles
die Frage ist auch nicht, ob der es wirklich besser hat. Mhm. Der hat vielleicht mehr Fahrradzeit.
Genau, das ist ja noch der nächste Punkt, was ich sagen wollte, halt, ist das denn am Ende Also was ist Erfolg? Wie definiere ich das? Ne? Und klar ist ein Rennengewinn eine Art von Erfolg. Für mich ist es aber auch Erfolg, 3 Kinder zu haben, die mich lieben und die ich liebe. Und wir haben eine gute Zeit zusammen. Und das ist eine andere Art von Erfolg. Klar bezahlt mir dafür keiner Geld, dass ich jetzt deren T-Shirt anziehe oder auf deren Fahrrädern fahre. Also man muss da ja schon irgendwie noch seinen Job machen, was ich ja auch will, genauso. Aber da muss man einfach lernen, okay, das ist mein Leben und ich liebe mein Leben so, wie es ist. Aber klar, mit Social Media und allem, man ist so schnell in dieser Falle drinne und sieht nur das vermeintliche bessere Leben von anderen, weil es wird ja auch nur das Schöne gezeigt. Es kommt ja
alle sind immer im Urlaub.
Genau. Wenn man sich meinen Instagram-Feed anguckt, dann bin ich ja auch nur am Fahrradfahren. aber das ist ja auch nicht die ganze Wahrheit. Und ja, da muss man einfach lernen, hey, so das bin ich, das ist mein Leben und ich bin damit sehr, sehr glücklich. Und ja, da gibt es, glaube ich, auch einen schlauen Spruch zu, dass man alles, was quasi unique ist, zerstören kann, wenn man es anfängt zu vergleichen.
Vergleichen ist eh meist das Ende.
Ja.
Aber jetzt hast du es gesagt, du hast ein Leben, aber gibt's Taxi und Big Chris? Gibt's einen Unterschied? Ist Taxi zu Hause und Big Chris on Tour?
Ah, das, der Big Chris, den gibt's auch zu Hause manchmal, auf jeden Fall. aber ich meine, das ist wirklich cool, das muss man auch dazu sagen, bei Jack, das, was da bei Moimoi TV quasi so abgeht, das ist real. Also, und mir würde es auch wirklich auf den Nerv gehen, wenn das so eine Fake-Show wäre, so nach dem Motto, ah, jetzt müssen wir mal lustig sein für meinen Vlog, so ungefähr. Von Feedback von anderen Leuten, glaube ich, kommt das ganz gut rüber, dass wir wirklich mittlerweile gute Freunde sind und ziemlich viel Spaß haben. Und das ist wirklich so mit Jack. Also der ist auch einer der größten Quatschköpfe, die ich überhaupt kennengelernt habe und hat einfach Spaß und merkt, wie man es oder weiß, wie man das Leben genießen kann, weiß aber auch, wann es ernst wird und wann Business Time ist und wann er sein Zeug durchzieht. Und das ist super cool, das gefällt mir auch und da verstehen wir uns einfach sehr, sehr gut und können da gut zusammen leben und arbeiten. Und können einfach auch zusammen Quatsch machen. Also wir haben wirklich, wir sind eigentlich wie so zwei kleine Kinder dann, ne? Wenn die Arbeit erledigt ist, so ungefähr, dann hat der eine die dümmere Idee als der andere, so ungefähr. Und ja, dann ist es eben manchmal lustig. Und also es ist dann wirklich so dieses, auch wo wir schon mal so Rollentausch gemacht haben im Vlog, das war dann echt so wie so zwei kleine Kinder, so, oh ja, voll die geile Idee, lass es mal gerade machen und zack, ja, und dann machen wir halt so einen Quatsch und das ist auf jeden Fall real. Also das sind wir, wie wir da sind und den Big Chris gibt es auf jeden Fall auch zu Hause. Ja.
Sehr gut. Taxi, Ausblick auf 2024. Gibt es Ziele, Projekte oder wird einfach Silvester abgewartet und dann ist es soweit?
Meine Frau kriegt immer die Antwort von mir, wenn ich gefragt werde, was mein Plan ist heute, dann sage ich immer nur weitermachen. Das liebt sie total.
Klingt so, ja.
Als ein sehr strukturierter Mensch. Ja, keine Ahnung, im Endeffekt weitermachen. Also dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass wir sehr viel gelernt haben als Team auch. Also jetzt mal aufs Team und aufs Racing bezogen gesagt. Haben wir einfach sehr viel gelernt, wo wir auch improven können, weil es ja eine komplett neue Konstellation ist, eine komplett neue Gang. Und da ist es zielsicher, sich zu verbessern, zu improven an den Stellen, wo es eben geht. Und die Strukturen noch weiter auszufeilen im Team und genauso auch an einem Rad eben weiter zu verbessern, zu testen und so weiter. Also da einfach die Prozesse noch mehr in Angriff nehmen, weil klar, das erste Jahr war erstmal ganz viel Lernen, auch erstmal ganz viel Wege kennenlernen, wofür muss ich mit wem und bei wem muss ich mich melden und ja, das braucht auch erstmal seine Zeit und da sind wir, glaube ich, gut zusammengewachsen und ja, ansonsten Haus weiterbauen ist ein Projekt, was gerade ganz präsent ist bei uns. Da habe ich jetzt die Wochen der Off-Season natürlich intensiv genutzt und bald geht es dann mit einem strukturierten Training schon wieder los und wo das Ganze dann wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt. Aber ansonsten weiter racen, sicher wieder versuchen, die gesamte World Series zu fahren, die sich ja leider nur auf den europäischen Raum beschränkt, wo ich jetzt ganz egoistisch gesehen sagen kann, boah, ist eigentlich gar nicht so schlecht mit Familie und so, weil es eben die ganze Reisesituation einfacher macht. Aber im Grunde genommen ist es schade, weil ja die besten Saisons waren eben die, wo man wirklich eine World Serie geraced ist. Aber wir nehmen es, wie es kommt nehmen das Gute mit. Da habe ich Bock drauf und ja, mal schauen, was sich sonst noch so ergibt. Vielleicht nochmal 2, 3 Rennen am Rande mitzunehmen, aber weitermachen.
Sehr schön. Taxi, um ehrlich zu sein, ich könnte das die nächsten 2 Stunden mit dir noch weitermachen. Ich hätte auch noch genügend Fragen, aber ich glaube, der Hausbau ruft oder du musst zum Training oder mindestens eins der Kinder.
Ja, der Bus kommt.
Hey, lass uns vielleicht in 24 irgendwie nochmal eine Folge machen, weil ich glaube, also wenn einer erzählen kann, dann du und wenn es was zu erzählen gibt, dann bestimmt auch aus der 24.
Wenn die Leute Lust haben, sich das Gelaber anzuhören, dann komme ich gerne wieder.
Sehr schön. Ich kann dich nicht gehen lassen ohne meine Abschlussfrage. Ein Lieblingstrail deinerseits oder wo du sagst, Leute, den müsst ihr mal fahren, wenn ihr noch nicht gefahren seid?
Jetzt muss ich gut überlegen. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Sorten. Ich könnte jetzt einen meiner Hometrails nennen. Nach wie vor mit meinen Lieblingstrails. Dann ganz, ganz klassisch, fernab von Enduro, wenn man so will. Dirt Merchant in Whistler ist einer meiner absoluten Lieblingsstrecken, ein Jump Trail.
Auch nach dem Umbau?
Also ja, besonders. Also besonders. Ich weiß gar nicht, ob es in Whistler noch eine Strecke gibt. So gut ist der. ja, keine Ahnung. Ich glaube, am Ende vom Tag sind Bedingungen sehr entscheidend. Manche Strecken können extrem ekelhaft sein, wenn es ganz, ganz trocken ist oder ganz, ganz nass und können der absolute Hero-Track sein, wenn es halt passt. Wir haben schon so viel gutes Zeug gefahren, gerade in der EWS. Und oft haben wir natürlich das Vergnügen gehabt, ganz frische Strecken zu fahren, also die gerade frisch gemacht wurden oder eben mit dem Rennen überhaupt in Betrieb genommen wurden oder eingefahren wurden, weil für mich ist unterm Strich immer noch das Allerbeste ein Natural Track, also wirklich so Loma-mäßig, frische Turns, natürliches Gelände. Das ist eigentlich für mich Mountainbiking in a nutshell, also einfach das Gelände, so wie es der Herrgott geschaffen hat, mit meinen Rädern mir vornehmen. Das ist eigentlich das Höchste der Gefühle, muss ich sagen. Und boah, da würde ich wahrscheinlich vielen Strecken Unrecht tun, wenn ich jetzt irgendeine benennen würde, weil da müsste ich auch erstmal 2 Stunden noch in mich gehen, um alle zu rekonstruieren in meinem Kopf.
Na, sehr gut, aber war ja schon ein bisschen was dabei.
Bisschen was dabei, auf jeden Fall.
Das denke ich mir. Taxi, in diesem Sinn, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vor allen Dingen, thank you for riding. Ich wünsche dir bei allem, was du jetzt noch weiter anfasst und bei der Offseason auch erstmal viel Spaß, gute Zeit und nur das Beste. Danke dir.
Danke dir. Das Vergnügen war ganz meinerseits.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge der Thank You for Riding Podcast powered by Deuter. Jetzt guckt ihr am besten mal in die Beschreibung, da sind nochmal alle Links drin. Zu Taxis Instagram-Account, zum Vlog von Jack und was ihr sonst noch so braucht. Bei Instagram, wenn ihr eh schon seid, schaut noch bei Thank You for Riding vorbei. So einen Like, einen Share, Kommentar hat noch niemandem wehgetan. Und dann guckt ihr am besten noch auf der Deuter-Webseite, ob ihr da nicht noch irgendein Produkt braucht. Ansonsten freue ich mich schon mal auf die nächste Folge. Bis dahin, ja, nützt es vielleicht noch gute Wetter. Geht raus auf den Trail, bleibt mir aber gesund und ich verbleib natürlich wie immer. Thank you for riding, riding. Thank you for riding, 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 riding.